Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Irgendwie ist jetzt doch so ein Zeitpunkt irgendwie, der, glaube ich, den viele von uns so noch nicht erlebt haben. Nämlich, dass die Stadt einfach sozusagen wie so eine Beute da liegt und man muss sie sich nur nehmen.
Wir drangsalieren sauber, Männer, jetzt wird enteignet. Wir demolieren Straßenzüge, bis die Welt befreit ist. Befreit ist. Yeah.
Nachts laufe ich durch die Straßen und suche nach einem Platz zum Schlafen. Die Straßen sind das riesige Zimmer, in dem ich zu Hause bin. Wenn ich stundenlang umherlaufe und erschöpft bin, komme ich runter. Meine Knie schmerzen, komme ich runter. Häuser, Wege, Orte, an denen ich schon so viele Male vorbeigegangen bin, sehen auf einmal anders aus. Meine Knie schmerzen. Die Straßen sind das riesige Zimmer. Wie seltsam es mir vorkommt, dass ich meinen Namen so oft hineingeschrieben habe. Sehen auf einmal anders aus. Das riesige Zimmer, in dem ich zu Hause bin.
Auszug aus dem Buch Enemy Kids. Von Bus 126.
An der Fassade des neueren Hauses ein paar verstreute, einzelne Schriftzüge.
Ich lese die Stadt durch Graffiti. Ich orientiere mich durch die Stadt durch Graffiti.
In schwarz, NC, in Türkis, sehr verzerrte Buchstaben.
Graffiti war früher mein Google Maps, wenn du so willst. Also ich wusste anhand von Tags oder Cues, wo ich bin. Und
drei Zone.
Das ist für mich nicht mehr wegzudenken. Das ist eingebrannt in mein Gehirn, das ist programmiert. Das habe ich selber reinprogrammiert und das kriege ich nicht mehr weg.
Three Zone, in pink. Und in einem dunkleren Türkis, Slack. Slack.
Graffiti ist schon in erster Linie, das sind Buchstaben. Ich bin Namewriter, ich schreibe meinen Namen.
Es gibt wohl anscheinend doch so etwas wie eine anthropologische Konstante, dass seit es Menschen gibt, gibt es dieses Bedürfnis an der Wand, sich zu verewigen, zu malen, zu kritzeln oder seinen Namen oder ein Zeichen zu hinterlassen.
Das ist sozusagen die Essenz von Graffiti und das ist auch das, was natürlich Graffiti eh sowieso ausmacht.
Die Anfänge. Von Pompeii zum Breakdance.
Break Fever hieß die Platte. Die habe ich von meinem Vater bekommen, weil ich Michael Jackson so cool fand. Und der hat so einen Moonwalk gemacht. Und die Leute auf dieser Platte, das waren B-Boys, also Breakdancer, die hatten so einen ähnlichen Bezug zu dem. Und dann habe ich diese Platte geschenkt bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe und die ich immer noch besitze. Und in dieser Platte waren ganz viele Tags und Schriftzüge und hatte so einen Street-Flavor irgendwie. Dann fing das irgendwie alles an.
Rechts daneben auch wieder metallisch Fuga, metallisch grau mit schwarzer Umrandung und dicken Schatten. Gobel, Ben, 23.
Die Faszination war die Kombination von dem Tanz zu der Musik und umgekehrt und dass das irgendwie alles umhüllt war von Farben und Schriftzügen, die zugehörig waren. Das war eine komplett neue Welt, die sich da eröffnet hat für mich und ich war seitdem hooked.
Oben an der Kante der Hausfassade in schlanken, hastig hingesprühten Blättern Katz, Potato mit D, Buddha, Ampis, Hook, Creamy.
Being a graffiti writer is taking the chances and shit, taking the risk. Taking like all the arguments from the transit, from the police, from your own moms, you know, from your friends and shit.
Wildstyle ist 83 hier in die deutschen Kinos gekommen, war ja eine ZDF-Koproduktion. Und den Film habe ich 83 natürlich nicht gesehen, aber natürlich waren dann, als ich ab 86 dann langsam mehr und mehr mich für Hip-Hop im Allgemeinen interessiert habe und auch begriffen habe, Breakdance gehört dazu, das DJing, das Plattenlegen, das Rappen und das Sprühen, hab mich natürlich dann mehr und mehr dafür interessiert. Also ich bin Mirko Reißer als Graffiti-Künstler Dime bekannt.
How can you call people to hang out in windows and watch trains riders, man? You gotta write, you gotta do the action, man. You know, you gotta go out there, rack up. You gotta go out and paint and be called an outlaw at the same time.
Ich habe einen Film gesehen, der hieß Breakin'. Da gab es dann auch eine Platte von. Und in diesem Film Breakin' waren halt zwei B-Boys und so eine Tänzerin aus dem klassischen Bereich. Und das waren einfach sehr beeindruckende Szenen für mich damals. Und auch dieses ganze Umfeld, was sie da in diesem Film geschaffen haben, mit diesem dreckigen New York City Street Flavor. So, das war einfach geil irgendwie. Das hat mich angezeigt. Einfach.
You're the loser, punk.
Das war cool. Ich wollte das auch alles sein und machen und tun und ich wollte genau so eine komische Roboterfigur darstellen, wie die es halt umgesetzt haben im Tanzen. Wir hatten da einfach so eine riesengroße Gang, weil inmitten dieses Blocks war ein riesengroßer Spielplatz, der sehr oft abgebrannt wurde, aber wo wir uns eben alle getroffen haben und wo wir unsere Zeit irgendwie vertrödelt haben mit dem, was uns die Umwelt so gegeben hat, und das war einfach nicht viel und deshalb mussten wir einfach mehr daraus holen. Das war natürlich ein perfekter Zündstoff für uns, dass wir einfach nur Musik haben laufen müssen. Dann wurde ein Kreis gebildet und dann hat man getanzt. So kam man mit allem anderen in Berührung, was diese Hip-Hop-Kultur so hergegeben hat. Dementsprechend ist das dann auch irgendwann mal, wenn einer einen Stift hatte, so, ja, lass mich auch mal. Ich will auch da stehen. Aber ich will da öfters stehen. Und dann fing das so ein bisschen so an. In den 80ern war ich mehr B-Boy-mäßig unterwegs und ich habe letztendlich erst 90, 91 angefangen, so richtig zu taggen und dann auch professionellere Dinge zu benutzen wie Sprühdosen, Druckgasbehälter.
Und dann hat man einfach mal losgelegt, ne? So, und plötzlich stellst du aber auch fest, man kann über alles rübersprühen, man kann mit jeder Farbe über jede sprühen. Also es ist einfach unglaublich spannende Technik auch.
Eine Wand, 2 Meter hoch, vielleicht 5 Meter lang. Hunde bellen aus der Ferne. Sie ist überwuchert, vermoost, mit vielen Löchern drin und an vielen Stellen abgebröckelt. Niemand kommt hier vorbei. Das Feld rauscht. Hunde bellen aus der Ferne. Ich beginne häufiger allein loszuziehen. Meistens nehme ich nur 1 oder 2 Dosen mit. Ein Farbeimer oder ein Topf Lack aus unserer Garage. Immer in der Hoffnung, dass es niemand bemerkt, arrangiere ich die Farbtöpfe jedes Mal neu und versuche, die alte Anordnung nachzuahmen. Meistens male ich einfach irgendwelche Namen. Einen eigenen habe ich nicht. Niemand kommt hier vorbei. Das Feld rauscht.
Die ältesten Zeichen, die sind 40.000 Jahre alt und sind eigentlich keine richtigen Graffiti, sondern eigentlich eher Street Art. Und ist die Hand dann das erste Stencil, ne? Und da wurde dann wahrscheinlich Blut oder sowas oder Ton, Erde, gemischt mit Wasser über die Hand gesprüht. Und das sind so die ersten Zeichen, die wir haben. Da wurden Höhlen in Indonesien gefunden und die sind, also werden auf 40.000 vor Christus geschätzt, ne? Ja, mein Name ist Ilaria Hopper. Ich bin jetzt hier in Linz an der Katholischen Privatuniversität seit 2016 Professorin. Und den nächsten großen Step, den wir haben, zumindest im jetzigen Blick, sind halt in der Antike die Graffiti von Pompeji. Und diese sind sozusagen auch in 2 Wellen bekannt und berühmt geworden. Einerseits, und das war schon in der älteren Graffiti-Forschung bekannt, als Pompeji ausgegraben wurde seit dem 18. Jahrhundert, haben sie einfach sehr viele eben nicht offizielle Schriften gefunden. Neben den offiziellen, in verschiedenen Techniken, auch in verschiedenen Materialien, also auch Kohle, Kreide, Ritzungen und so weiter. Und das ist schon mal im 19. Jahrhundert publiziert worden von einem Jesuiten, Raffaele Garrucci, Graffiti de Pompeji, der die alle gesammelt hat.
An der nächsten Ecke eine Figur, die aussieht wie ein hingekrakelter Pinguin, der Jacke und Hose trägt.
Ich hatte am Anfang habe ich Schriftzüge nachgemalt, die so auf den Vinylcovern waren. Und also das war jetzt super tollmäßig. Ne? Also das, da kann man noch gar nicht davon reden, dass man irgendwie selber Geltung hatte. Aber mein allererstes Tag und mein Name war Risk.
Daneben der Schriftzug Solo.
Also R-E-S-K wie das Risiko. Super kreativ. Aber das habe ich auch super schnell abgelegt. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, eine Kombination aus meinem Vor- und Nachnamen zu kombinieren. Und daraus dann eben andere Kombinationen.
Oben links über dem Fenster ein schwarzer Schriftzug. Da steht KTL in schlanken Buchstaben.
1985 gründet sich die erste Dortmunder Sprühergruppe, The United Force.
Simpel, einfach, sauber, dick, blockig und voll erkennbar, sofort.
Es geht um das
pure Bombing, das bedeutet, wie eine Bombe einfach zu platzen und überall seinen Namen hinzuschreiben.
Das ist halt Dortmund, vor allen Dingen Vandalismus extrem und es gehört halt dazu.
Kommen Sie nach Dortmund, besichtigen Sie die Kulturstadt des Graffitis. Dort können Sie richtig tolle Züge sehen. Da macht es auch Spaß mitzufahren.
Ich habe vorher noch Kazar mich genannt, das war ein französischer Comiczeichner. Irgendwann habe ich auch begriffen, es ist irgendwie Quatsch, sich nach einem anderen Kreativen zu benennen. Also brauchte ich einen neuen Namen und dann hat ja das Dime überhaupt nichts mit diesem Schokoriegel zu tun. Den kannte ich damals gar nicht, sondern es ist eben wirklich die Kombination aus meinen Lieblingsbuchstaben, eben auch wirklich in dieser Kombination. Also wie funktionieren Buchstaben untereinander? Es ist ja dann doch sehr konstruiert eben auch, weil ich natürlich seit 35 Jahren eben meinen Namen schreibe.
Ein Hauseingang, ziemlich voll getaggt mit grün, grau, blau, hellblau, pink, schwarz, rot.
Das, was ich damals Anfang der 90er ja ganz intensiv mitentwickelt habe, mit ganz wenigen so in der Szene, also Delta mal so als Beispiel aus Amsterdam noch oder auch Ernie aus Amerika oder so, also es gab ganz wenige, die diesen 3D-Stil entwickelt haben, weil das damals noch was völlig Neues war. Einfach mal die Outline wegzulassen, also das, was so ein bisschen auch comichaft im Graffiti immer war, weil Graffiti eben sehr Comic-inspiriert auch damals in New York entstanden ist, das war halt was völlig Neues. Ne? Und die Buchstaben nur noch durch Licht und Schatten zu definieren, diese harte Kontur wegzulassen, das war damals wirklich absolut neu.
Simpel, einfach, sauber, dick, blockig und voll erkennbar sofort.
Weiter rechts, in dunklerem Grau, Dome. Und SPS.
Der Scanner damals aus Hamburg hat was Geiles gesagt. So, wenn du anfangen möchtest, mit Styles, einen eigenen Styles zu kreieren, dann nimm die Buchstaben von der Bild-Zeitung und mach daraus was. Nimm das als Basis. Kreiere etwas daraus.
In fetten, blauen Buchstaben. AFKS.
Ich finde, man muss sowas von der Pike auf lernen, das erstmal auch erlernen und überhaupt zu verstehen, was ein Buchstabe überhaupt ausmacht, um einen Swing zu entwickeln oder überhaupt ein Gefühl für die Buchstaben zu entwickeln, mit den Abständen, mit der Größe, mit kleinen Großformaten. Einfach erstmal üben, das zu verstehen, was macht ein Buchstabe überhaupt, wenn der neben einem anderen Buchstaben steht.
In dünnerem Marker geschrieben, in schwarz. Grusel, darunter XD.
Das Universum der Sprühdose.
Unsere Graffiti-Entwicklung hängt ganz stark auch an der Entwicklung der Sprühdose.
Früher hatte man schlicht und ergreifend Sprühdosen und wenn man keine Sprühköpfe hat, die so ein Fatcap, also einen dicken Strahl oder einen dünneren Strahl, da muss man einfach in irgendeine Drogerie gehen und gucken, welcher Cap passt drauf und was kommt raus, wenn man den dann draufsteckt. So, das waren so die Kinderschuhzeiten, ne? Wo halt diese Wirtschaft noch nicht da war. Da haben wir einfach auch unsere Stifte gebaut. Das höchste der Gefühle waren 50er Edding. Und den hat man dann aufgesägt und hat noch mehr Filz reingepackt und hat seine eigenen Farben gemischt und Chemikalien da hantiert, ob es jetzt Batteriesäure oder was weiß ich war, damit man das schlechter buffen konnte, also schlechter wegbekommen konnte.
Wir mischen Farben und malen Skizzen, sitzen an mistigen Glastischen, harzen Spliffs und planen Visions, aber psch, niemand darf es wissen, das ist ganz wichtig, halt dicht, sag nichts, falls die Cops dich ist das ein krasses Business, nichts so smartes, das ist nichts, was gerade in ist, hart am Limit, mehr als Initialen kritzeln, sind wahre Künstler, baden Pictures, während Strafvermittler uns im Nacken sitzen, schüttel die Cans, drück auf das Caps, setz ein Text.
Die Dosen sind natürlich mehr oder weniger immer gleich. Also klar, es gibt verschiedene Farben, verschiedene Hersteller. Aber entscheidend sind ja, welche Sprühköpfe benutzt man.
Und voll Spasten mit Kurzlappen und Schutzmasken unseren Zug buffen. Wir werden immer neue Aktionen machen, bis sie uns in Ruhe lassen. Most wanted Chrome Bomber, sonst kann nur der Tod stoppen. Der Zug ist die Leinwand, auf die wir malen, damit sie unseren Text transportieren. Und alle in der Stadt kennen unseren Namen.
Der Von, ein Sprüher aus München, der hat zum Beispiel das sogenannte Von Cap erfunden, weil der so detailliert gemalt hat, dass er diese Plastikkappe, die immer auf den Sprühdosen war, die ihm Farbe angezeigt hat, der hat die mal so zur Hälfte auseinandergesägt, ein ganz kleines Loch vorne rein, und um damit seine ganz feinen Linien zu machen. Das war natürlich total siffig, weil der Rest lag, der innen drin von dieser Cap hängen geblieben ist, ist halt einfach an der Hand und der Dose runtergetropft.
Sehr fein, sehr präzise, aber eben alles noch frei Hand. Und das ist auch dann im Grunde so das Präziseste, was ich noch so sprühen kann. Also man kann es eben nicht einfach immer noch kleiner und noch kleiner machen. Da müsste man eben zur Schablone wechseln.
Nämlich den Boss an der Hall, ich komm in dein Yard, cross deine Wall, brech alle Dogmen der Modern Art mit Rooftops und Whole Trains, alles ist so gesprayed, end to end, freu mich, die Stadt verschaffen mir Fame, die Crew bleibt im Game, Raw Models in Sachen Chrome Bombings, immer mitten im Fokus von Soko-Beamten, sie suchen uns spät, doch wir bunkern Dosen im Schatten, schießen scheiß Fotos, ohne dass Bullen uns busten, Aerosol-Junkies, hochtoxisch, schieben Infrarot-Optik, wenn sie durch die Post-Button-Aktion rocken, the new wave on the run off der Flucht vor den Cops, move nonstop im Schutze der Nacht, jeder Zug wird gefahren. Der Zug ist die Leinwand, auf die
wir haben auch selber Farben gemischt, indem man die eine Dose auf die Heizung gelegt hat, die andere in den Kühlschrank, um Über- und Unterdruck herzustellen. Und dann hat man das mit so einer Plastik-Cap, so eine Röhre verbunden. Und dann konnte man so die Farben mischen, die man irgendwie so Pi mal Daumen haben wollte, weil es einfach die Farbpaletten damals auch gar nicht gab. Ich sag mal, Spava und Belten waren so, oder Duplicolor. Oder Marabu waren halt so damals das höchste der Gefühle. Marabus waren super teuer, die hat man grundsätzlich gerackt und die waren super geil, weil die halt super pigmentiert waren und die haben gedeckt wie Bolle. Also wirklich, die waren so geil. Und da waren aber die Farben limitiert, da gab es vielleicht, weiß nicht, keine Ahnung, 30 verschiedene Farben. Und dann gab es natürlich auch sowas wie Hitzerot. Das hat über alles gedeckt, das hat gestrahlt und es war einfach hochgiftig auch. Aber das war halt das, was wir früher hatten, und es war einfach Bombe, damit zu malen.
Das ist der Grund, warum die Graffiti-Sprühdosen aus Deutschland weltweit eigentlich benutzt werden. Also die deutschen Hersteller, das sind im Grunde zwei mittelständische Familienunternehmen aus Baden-Württemberg. Die sind eigentlich, kann man sagen, die größten Sprühdosenhersteller im Graffiti-Markt auf der Welt. Es gibt natürlich noch viel größere Hersteller in Amerika vor allen Dingen. Die gehören dann aber wieder irgendwelchen Chemiekonzernen, und das sind dann wirklich Konzerne.
So ein Rapsgelb zum Beispiel von Belden, so, das hat überhaupt nicht gedeckt. Aber wenn man das über eine andere Farbe drüber gemalt hat, dann kam eine andere Farbe raus. Oder man konnte so irgendwie Effekte damit machen. Dann war das schon wieder eine geile Farbe. So. Ich bin froh, wenn ich 10, 20 Kannen habe, damit an die Hall gehe, mit meinen Homies da eine schöne Wand und eine gute Zeit verbringen kann. Und wenn da aus diesen Farben was Geiles entsteht, dann ist es super. Mich überfordert das eh, so zu viele Möglichkeiten zu haben, weil ich mache keine Sketches, wenn ich irgendwo malen gehe außerhalb. Ich mache das alles aus dem Affekt, also improvisiere jedes Piece, was ich male.
Aus dem verlassen wirkenden Hauseingang treten doch noch ein paar Menschen. Viele kleine Schriftzüge, viel nicht mehr zu erkennen. Es wurde immer und immer wieder über die gleichen Stellen getaggt. Ich lese in Grau mit schwarzer Umrandung Love. Darunter in Grau mit roter Umrandung Peutz oder P-E-U-Z. Zahlen auch 46. Plack. Ein Smiley. Ganz nach oben gesprüht. Sophie. DE.DE.
American Graffiti.
Da ist die offizielle Erzählung, dass das, was wir, sagen wir mal, als American Graffiti beschreiben können und dann weltweit so also erfolgreich wurde, das wird zumeist zurückgeführt auf zuerst Philadelphia in den 60er Jahren, so Tags auftauchen, also ganz einfache, wo wirklich nur der Name geschrieben wird.
To the hip hop, the hip hop to the hip hip hop, you don't stop the rocker to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm of the boogie.
Manchmal in Kombination mit Zahlen oder Symbolen oder Zeichen, und das reklamiert eben Cornbread für sich, dass er der erste Tagger gewesen sei, und er selber hätte es wohl aber auch im Jugendarrest gesehen.
Und als ich dann einmal da in New York war, das war total krass so. Das war eine komplett andere Welt. Das hat mich voll gestoked. Ich war total hin und weg. Und für andere war es so, oh mein Gott, lass uns hier weg. Hey, was machen wir hier? Und für mich war es so, okay, wo sind die Tänzer? Wo sind die Ghetto Blaster? Wo ist dieses ganze geile Zeug, was ich da so in meinem Kopf habe?
Und dann hat es sich vom Tag zum Piece entwickelt, innerhalb der 70er Jahre und dann vor allen Dingen aber auch auf Zügen. Vor allen Dingen auf den Zügen haben sie dann eigentlich diese Schriften weiterentwickelt. Die sind einfach immer größer geworden, immer kunstvoller und auch verschiedene Stile, die sich dann entwickelt haben.
Waren nochmal so eine andere Herausforderung in dem Sinne, dass es noch schwieriger war und dadurch eben auch meiner Meinung nach noch mehr Respekt hatte. Es gab natürlich auch Stellen in der Stadt, wo man gesagt hat, okay, die muss ich unbedingt machen, das ist total geil, da wird mich keiner übermalen und das wird einfach jeder sehen. Das war natürlich auch super cool, die zu machen, aber Züge waren einfach, das hat einfach einen anderen Flavor. So, wenn du da im Depot stehst und diese Steine unter deinen Füßen, die Geräusche von quietschenden Gleisen und dieser Geruch teilweise. Und
boah, you're talking when I put you up. Oh, yo,
put me up on that, all right?
Hey, put you up on this flip.
Yeah, where's going, yo?
Und dann auch auf den Zügen, es hatte natürlich den Vorteil, dass sie einfach durch die ganze Stadt gefahren sind. Und je größer und je bunter diese Schriften wurden, desto präsenter waren die auch.
Ich weiß nicht, wie viele Wochen ich zusammen oder Monate zusammen gezählt in irgendwelchen Gleisen gechillt habe, um auf irgendwelche Züge zu warten, die da vorbeirollen.
Das hat natürlich ganz viel was mit Selbstbehauptung zu tun, also Getting Up. Also wir sind auch da, ich bin auch da und auch ein nicht akademischer Zugang zur Kunst, zur Kreativität. I'm out to bomb like Vietnam, under the same name, Tame One, the bad one, Inflow Master Bastard with the Magnum. I tags up quick and then I steps to the. Also es gibt immer so dieses, ja, das waren alles unterprivilegierte Ghetto-Kinder. Und das ist auch ein bisschen Mythos. So ganz stimmt das nicht, ne? Weil da waren auch weiße Kids aus der Mittelschicht und so weiter. Ne?
Das Ego und die Crew.
An der Straßenkreuzung werden Tauben gefüttert. Auf dem kleinen Platz steht eine Bank. In weiß auf dem grauen Untergrund sind einige Schriftzüge. Ciao, Hola. Die O's sind Smileys. Y-Sas, also Y.Z oder D oder.
Ich werde aus der Gustav-Heinemann-Gesamtschule geworfen, weil ich meinen Namen auf dem ganzen Schulgelände verteilt habe. Der Junge, mit dem ich anfing zu taggen, verrät mich an den Direktor. Im Frühjahr ist die Stille vorbei. Meine erste Crew heißt Enemy Kids. An einem Montagabend laufe ich mit Momo durch die Straßen. Er hat keinen Plan und hetzt nur verängstigt hinter mir her. Es geht über Zäune, Mauern, eine Hauptstraße und wieder über dunkle Wiesenstücke. Irgendwann holen unsere Verfolger auf. Wir springen einen Abhang hinunter, landen auf Ziegelstein. Und dann sehe ich sie ganz deutlich. Zwei Typen stehen am Hausrand. Ein langer mit Neandertalerfresse und ein dicker mit Lederjacke. Schlecht 1:1 zu fetzen.
An den Pollern an der Straßenseite sind auch kleine weiße Schriftzüge. Sehr schwierig zu entziffern.
Der Kampf, das Battlen ist ein ganz wichtiger Faktor innerhalb der gesamten Hip-Hop-Szene, egal in welcher Sparte man aktiv ist. Aber es ist eben immer friedlich. Und es ist immer kreativ oder mit sportlichem Ehrgeiz. Aber, und auch der Battle-Rap, ne, ist ja, da geht es ja auch darum, jemanden zu beleidigen, zu dissen, irgendwie fertig zu machen und zu zeigen, man ist der Geilste. Aber man greift sich eben nicht an. Und es ist eben, es bleibt verbal oder eben beim Sprühen, es bleibt halt, man sprüht mit Leuten zusammen an einer Mauer und trotzdem hat man das Gefühl, ich will aber am Ende das beste Bild hier haben. Ne? So. Was aber nachher das beste Bild ist, keine Ahnung, ne? Wer will das ausmachen? Ne?
Am orange Mülleimer vergilbte Spuren von Sprühdosen. Eingeschlagene Fensterscheiben.
Ich hau ab aus meinem Bau, verschließ die Tür, ziehe durchs Revier, markiere hier und da mal, was ich laber, höre gelabert, schleiche gerade über die Promenade, Zeuge einer großen Maskerade, große Buchstaben, grelle Farben, die mir sagen, dass sie Kabelfernsehen haben.
Naja, das war halt so ein Ego-Ding, ne? So ein Battle-Ding. Man, dadurch, dass man die Straße für sich beansprucht hat, in Anführungsstrichen, hat man natürlich auch Bezirke oder Teile der Infrastruktur für sich beansprucht. Und wenn man einfach so ein Toy war oder ein Anfänger und so, wo man sagt, ey, lass uns mal, geh mal nochmal üben.
The rhyme style is elevated, the style of beats is elevated, but it's still Guru for me. And it's always a message involved.
Ich habe einfach die ganze Zeit gesketcht. Ich habe in allem Buchstaben gesehen. Ich habe jedes Mal, wenn ich Cans hatte, bin ich raus. Und ich war on fire. So, das ist dann keine Übung mehr. Das ist einfach nur noch ein Lifestyle, den man da hat. Und das braucht man zum Atmen. Und dann hat sich das einfach automatisch entwickelt, das Ganze.
like Dorothy. The horror be when I return for my real people. Words are split wigs hitting like some double desert eagles.
Ich habe eben früh auf Leinwand angefangen. Das ist jetzt nicht so typisch gewesen, weil viele eben auch erst jahrelang gesprüht haben, illegal gesprüht haben und dann irgendwann auch so ein bisschen zum Legalen gekommen sind, zu Leinwandarbeiten, zu Aufträgen.
Leinwände waren für mich nur so, so eine Art Geschenk an Homies oder, wenn es hochkommt, an irgendeine Perle, die man vielleicht gedatet hat zu der Zeit.
Bei mir war es eben so, dass ich, als wir erwischt worden waren, eben relativ schnell dann diese Möglichkeiten hatten, weil wir eben den Support hatten, auch von Lehrern, von Freunden, von meinem Vater eben oder von meinen Eltern. Und ich konnte dann nahtlos schon vom Graffiti-Sprühen leben.
Wenn ich das ausübe, ob ich jetzt sketche an der Wand bin oder einfach nur einen Tag mache, wenn ich mich einfach in dem Moment eins fühle und einfach alles vergesse und einfach in dieser Welt sein kann, das ist für mich eigentlich der größte Erfolg. Die Bilder, die ich im Kopf habe, unterscheiden sich krass von denen, die an der Wand landen. Am Anfang bin ich oft frustriert, aber da die Bilder eh keiner sieht, kann ich beim nächsten Mal wieder ganz von vorne anfangen. Schon beim Aufstehen denke ich an das Wäldchen. Mein Stiefvater kommt betrunken von seiner Nachtschicht. Ich klettere aus meinem Fenster im ersten Stock und schwänze die Schule, renne die Charlottenstraße Richtung Mauer, die Blumenstraße entlang, die in einem schlammigen Kiesweg endet. Schon von weitem sehe ich das Dickicht. Manchmal stelle ich mir vor, meine Mauer wäre weg und ich komme an eine kahle Stelle. Der bloße Gedanke daran beschleunigt meine Schritte.
Ein Bekleidungsgeschäft. Die Fassade sieht grau metallisch aus, jede Menge Tags zu sehen. Immer wieder BSC. In Schreibschrift Sigtom. In weiß auf dem grauen Grund kaum zu erkennen. EGG oder Egg.
Yeah.
Müsli.
Yeah. Back on the set. HDM. Jungle Nails. You know the stays. Bring it on, bring it on. Jungle Nails staff.
Man wird einfach natürlich aufgenommen, wenn man viel miteinander unterwegs ist und wenn man viel miteinander sprüht und sagt, ja, hey, du malst zwar erst seit 3 Jahren zum Beispiel, aber du malst mit uns die ganze Zeit und du hast deinen Style super entwickelt und irgendwie bist du schon würdig, dann in unsere Crew aufgenommen zu werden. Und das bespricht man natürlich mit den anderen und dann sagt man, ja, hey, du bist dabei, du darfst ab heute unseren Crewnamen oder Initialen malen, so. Du bist jetzt dabei und so ganz natürlich entsteht das im Endeffekt, ne? So, dass man durch das Abhängen und den Austausch miteinander und das Boogie-Down miteinander dann aufgenommen wird. Ich weiß nicht, für mich war das total normal, in einer Crew zu sein, weil dadurch war man auch stärker in jederlei Hinsicht.
In der Regel ist es immer ein Wir. Und das ist eigentlich die Problematik auch so ein bisschen gewesen, so über die Jahre, dass man ja, also wir kommen mit dieser Szene von der Straße und wir kommen immer vom Wir. Ich entwickelt man dann natürlich deutlich stärker, sowieso schon, wenn du auf Leinwand arbeitest, weil auf der Leinwand habe ich alleine gearbeitet. Das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass man dann irgendwann auch dachte so, okay, was ist denn überhaupt das, was ich will und nicht das, was wir jetzt als Gruppe immer wollen.
Es gab natürlich auch Leute, die keinen Bock drauf hatten auf diese ganze Gang-Gruppen-Crew-Kultur, die einfach ihr eigenes Ding gemacht haben. Und die hat man dann auch immer wieder mal mitgenommen. Es muss, meine ich mal, zwingend nötig, dass du von einer Crew hättest sein müssen, um da mit gewissen Leuten zu malen.
Verfolger und Verfolgte. Oder die Vielstimmigkeit der Stadt.
Es ist Freitagabend. Der Bahnhof ist voller Menschen, die mich erstaunt anstarren. Mein Rhythmus ist einfach anders. Meine Lungen brennen wie Feuer. Ich verstecke mich hinter einem Stromhaus am Ende des Bahnsteigs. 4 Wannen rasen die Straße hoch. Ich springe auf die Gleise, stolpere, falle hin und renne. Wieder über Höfe, Straßen hinunter, wieder über einen Zaun in dunkle Kleingärten. Ich schlage mich durch Hecken und klettere auf Dächer. Es ist eine pechschwarze Nacht und ich kann kaum etwas sehen. Ich falle 3 Meter tief in einige Gartenmöbel und breche mir den Fuß. Das Dach war eine gespannte Plane. Als ich auf den Boden aufschlage, ist es wie ein heller Knall, den ich durch Kinn und Hals bis in den Kopf spüre. Das lauteste, was ich je gehört habe. Danach ist alles ruhig. Ich weiß weder, wo ich bin, noch ob Halil davon gekommen ist. Mein Fuß ist schief und schmerzt. Ich krieche in das nächste Gebüsch und versuche, mich noch kleiner als die Äste zu machen. Es ist immer noch ruhig. Von weitem höre ich Autos. Der Fuß ist gebrochen und ich kann nicht klar denken.
Ein neueres Haus, etwas abgesetzt von den anderen, sodass eine Lücke dazwischen entstanden ist. An dieser Zwischenfassade, die auf das andere Haus schaut, auf der gleichen Straßenseite, sind einige große Schriftzüge zu entdecken. Oder vielleicht vielmehr Zeichenzüge, denn man kann sie nicht wirklich lesen.
Es ist unter der Police!
Das Limit war die Größe der Wand, also wenn man jetzt so von Wänden spricht. Und das andere Limit war seine eigene Kreativität. Die BGS, also Bundesgrenzschutz damals, die waren schon auf Trab und die Soko. Das war schon immer mit ganz schön viel Risiko verbunden. Und dementsprechend war das auch immer wieder auch ein Adrenalinkick, wenn man da irgendwo gemalt hat, wo man wusste, okay, ey, ich kann jetzt diesen Moment erwischt werden, so, aber man, diese Stelle muss einfach sein. Und das geht nicht anders zu keiner Uhrzeit des Tages. Also dann hat man das natürlich alles mit einberechnet, aber das war jetzt nicht die Motivation.
Wenn man das auch des Nervenkitzels und des Adrenalins wegen macht, dann hört das irgendwann auf. Je mehr man es macht, beziehungsweise wenn man dann eben auch so stark in legale Projekte reinrutscht. Ich habe ja damals dann auch schon große Sachen gemacht. Hier auf 95 hatte ich dann ja das weltweit höchste Graffiti dann schon gesprüht mit Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde und so eine Geschichte. Das ist natürlich heute jetzt eher lächerlich, wenn man sich das so anguckt, aber damals waren das natürlich dann eigentlich die Dinge, die einem Adrenalin verpasst haben und da brauchte man das Illegale dann gar nicht mehr.
Naja, ich wollte einfach mit der Konkurrenz konkurrieren und das geht nur, indem man sichtbar ist. Also ich habe eigentlich drauf geschissen, was so die normale Gesellschaft dazu sagt oder ob die das überhaupt sieht.
Dem ist immer noch auch so eine gewisse Widerständigkeit gegeben, weil es nach wie vor auf Unverständnis stößt, die ich aber als Forscherin auch interessant finde. Also ich habe darüber selber auch einen Aufsatz geschrieben, über die Widerständigkeit von Graffiti.
Wir ziehen also los, dann versuchen wir an den Sprühen dran zu bleiben.
Die eben nicht passt zu diesem Bild der sauberen Stadt.
Nachdem wir also wissen, dass dort eine Aktion läuft, versuchen wir den Tatort großräumig abzusperren.
Das hängt sich an einen Hygienediskurs, der mit der Moderne, mit der modernen Architektur auch einhergegangen ist.
Und dann erfolgt der Zugriff. Dieser Begriff Räuber und Gendarm, der kann durchaus zutreffend sein.
Und auf der anderen Seite, ich denke mal, von vielen Akteuren ist es nach wie vor auch der Kitzel des Verbotenen, des Abenteuers.
Ein Vierteljahr später wurde die linke Fassade massiv besprüht. Und aufgrund dessen bin ich dann zur Polizei gegangen.
Sich selbst zu überwinden, das hat, denke ich, schon auch nach wie vor sehr viel damit zu tun. Und was diese Verfolgung angeht, war aber in Berlin eben auch mal eine Zeit lang, ich glaube, noch schlimmer, als es jetzt ist, weil da wirklich mit, es war glaube ich 2005, da gab es diese Anti-Graffiti-Kampagnen unter dem damaligen Innensenator, der wirklich versucht hat, auch in Berlin so eine Zero-Tolerance-Politik durchzudrücken, wo die wirklich mit Hubschraubern verfolgt wurden und dabei auch jemand zu Tode gekommen ist. Ne? Also da ging es dann auf einmal um Leben und Tod.
Es sind Leute ohne Interesse. Ich habe als Junge mit einer Schleuder gespielt, mit einem Fußball. Wir haben uns im Wald versteckt und Baumhütten gebaut. Wenn ich heute 10-, 12-Jährige sehe, die spielen mit einem Gameboy und leben in einer Traumwelt aus Computer und Elektronik, ich denke, dass man Kinder heute geistig verkrüppelt und Graffiti ist das, was das Produkt dieser Geschichte ist.
Sie dürfen dabei nicht vergessen.
Weiter unten. Dafür ist vielleicht jemand auf eine kleine Kiste gestiegen. Ein grün-schwarz-dunkelroter Schriftzug. Bei genauerem Hinsehen ergeben die Lettern das Wort Tacho.
Guck mal, wir sind hier in Berlin. Das gehört zu Berlin. Berlin ohne Graffiti, also das... Das geht gar nicht, wenn du mich fragst. Also das gehört zu Kultur, zu Berliner Kultur. Das muss erst in den anderen Städten passieren. Und wenn die das nicht wollen im öffentlichen Raum, dann wird sich das in der Kunst komplett auswirken. Das wird limitiert, das wird minimalisiert und das macht natürlich auch etwas.
Darüber einige Schriftzüge. In rot und krakelig, fuck. In blau und verlaufen, Almer. In schwarz und zackig, Siel 21.
Also ich habe das subsumiert unter den Diskurs der Posturbanität. Und das geht eben dahin, dass es vor allen Dingen in Asien, im arabischen Raum und in Asien private Städte gibt. Also da ist nichts mehr öffentlich, sondern die sind in Hand von Firmen. Und da gibt es natürlich keine Möglichkeit, irgendwie sich ableichend von der Norm zu verhalten. Sie sind dafür aber natürlich absolut sicher. Da gibt es keine Gewalt oder keine Kriminalität, keine Armut und all das andere nicht, was uns vielleicht aber auch an großen Städten vielleicht lebenswert erscheint, ne?
Feeling game, Alter. Like this. Ich geb mir die Nachtschicht, denn ich lieb es zu sehen, wie die Pieces entstehen, wenn es Nacht ist. Ich lieb diese Nachtsicht und ich lieb das Gefühl, dass die Stadt schläft und nur du wach bist. Ich wach über der Stadt wie ein Falke, chill auf einem Dach, guck runter in die Straße. Beobachte Häuser, beobachte Leute, Passanten, Punks, Bullen auf Streifen.
Ja, und am Ende, wenn ich mir das noch erlauben darf zu sagen, denke ich, hat es eben auch was mit einer demokratischen Gesellschaft zu tun. Einer Gesellschaft, die diese Widersprüche auch aushält. Also das heißt nicht, dass man das gut finden muss oder das heißt auch nicht, dass man das nicht weiter ahnden soll oder möchte, wie auch immer. Also es geht nicht darum zu sagen, anything goes und alles soll erlaubt sein, überhaupt nicht. Aber eben in diesem, die Stadt als Raum eines demokratischen Aushandlungsprozesses muss halt auch die Meinung und das Bild des anderen ertragen.
Ein Altbauhaus mit hübsch verzierter Stuckfassade. Oben kann man die Backsteinwand erkennen und darauf ein sehr großes, vielleicht elefantengroßes, halb verblasstes Graffiti. Es ist graue Schrift mit schwarzer Umrandung, der Hintergrund etwas türkis schattiert. Man kann gerade so erkennen das Wort hell.
Anfang und Ende. Buchstaben.
Der Verkehr holpert über uns hinweg. Die Brückenpfeiler ächzen jedes Mal unter der Last wie die Knochen eines alten Mannes. Tagsüber malen wir unsere ersten großen Pieces hier. Immer an der gleichen Stelle. Wir überstreichen unsere Bilder und probieren es stets aufs Neue. Khalil hat mehr drauf und zieht meist die Buchstaben vor, die ich dann ausfülle. Die leeren Sprühdosen werfen wir in eine Lücke zwischen dem Stahlgerüst und den Betonpfeilern.
Ein gelbes Postauto steht an der Straßenkreuzung und wartet auf die grüne Ampel. In Rot ist darauf geschrieben TRS, ein Ausrufezeichen, und SBK in Schwarz. Ganz links ein Smiley, dessen Augen Kommazeichen sind.
Ich wollte einfach Geltung haben, Respekt. Und ich wollte zeigen, dass ich meine Styles unter Kontrolle habe oder eben an meinen Styles gefeilt habe. Es war mir total wichtig, coole Buchstaben zu malen, mit denen ich mich identifizieren konnte. Und das hat mich stolz gemacht einfach. Und deshalb habe ich das auch einfach sichtbar machen müssen, um eben diese Geltung zu bekommen.
W-O-S-L. Und darunter Ozol in strahlend grün.
Ja, also im Grunde, das Dime, diese Buchstaben sind vor allen Dingen ja eine Art Modell. Oder? Also ich sehe es irgendwie so, das ist im Grunde, das bin im Grunde ich. Weil meine Bilder sind Selbstporträts, also das ist für mich so ganz klar eigentlich. Und also man hat sozusagen so etwas, an dem man sich festhält, aber das bin ja auch ich und das ist sozusagen auch mein Charakter so als Mensch.
Das ist einfach eine unendliche Geschichte und die einzige Basis für diese Kreativität, die man da hat, die wirklich unendlich ist, ist das Alphabet, wenn du so möchtest. Also ganz klassisch jetzt gesehen. Ne?
Und daran kann ich dann eben arbeiten und Dinge ausprobieren. Und das ist ja dann nicht nur jedes Mal dann doch irgendwie wieder anders, weil man wieder was Neues ausprobieren kann, sondern wenn man das dann eben über Jahre und Jahrzehnte macht und ja man auch selber als Mensch sich entwickelt und älter wird, dann entsteht das ja automatisch, dass dann natürlich auch immer wieder neue Dinge anhand dieses Modells dann ja auch macht, weil man sich eben auch als Mensch weiterentwickelt.
Ein umgekehrtes C, A und Z.
Wir nehmen jetzt einfach irgendeinen Namen, der ziemlich leicht ist von den Buchstaben her, wo die Buchstaben wirklich schon fast ineinander liegen und sagen, okay, guck mal, verlängere mal den Grundbalken und guck mal, was dann passiert. Und jetzt hängst du unten noch so einen Grundbalken dran oder einen Pfeil und guck mal, wie auf einmal so eine Stütze entsteht oder wie auf einmal eine Dynamik entsteht oder wie aggressiv oder wie harmonisch das jetzt auf einmal wird. So.
Ein Hauseingang. Mit weißem Marker geschrieben steht C13 und ein Peace-Zeichen.
So ein Swing und eine Komposition und alles mögliche herzustellen, um eben so eine Wirkung zu haben, wo du sagst, wow, geil, ich liebe das. Es ist einfach schön, wenn man so einen Schriftzug sieht und da durchsurfen kann irgendwie. Es wird still. Mumu will abhauen. Ich drücke ihn runter. Wohin denn rennen? Ich stehe auf. Meine Wut und mein Frust entladen sich, ohne dass ich es vorhatte. Sie schreien in unsere Richtung. Schüsse. Ich renne einfach weiter. Meine Ausdauer ist Bombe. Ich kann ewig rennen. Auf der Straße, jeder war willkommen. Jeder aus jeder Schicht, egal wie du ausgesehen hast, aber wenn du einen Beitrag dazu geleistet hast, in diese Kultur zu investieren oder einfach nur Fan warst oder konsumiert hast, man hat sich sofort angeschlossen und da ging es nicht um irgendwelche Oberflächlichkeiten, sondern es ging einfach nur um Hip-Hop.
Graffiti. Zuflucht und Widerstand von Jana Wuttke und Talin Lopez mit Mirko Reisse alias Dime, Ilaria Hoppe und Aufnahmen von Columba Krieg. Sprecher Talin Lopez. Ton Andreas Stoffels und Dörte Fiedler. Regie Dörte Fiedler. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2025.